Heute zu Gast TV-Legende und Unternehmer Günther Jauch sowie später der Vodafone B2B-Geschäftsführer Alexander Saul.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem mal selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis, wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen. Und das ist im direkten Marktvergleich dreimal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1.800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR. Zurück zum Podcast. Kurz vor Ostern nochmal der tiefere Griff in die Wundertüte OMR-Podcast und heraus kommt ein Podcast mit Günther Jauch. Was soll man sagen? TV-Legende. Sehr, sehr erfolgreicher Unternehmer und ein Stück Inventar der Bundesrepublik. Das habe ich auch so zu ihm selber gesagt im Podcast und das hat er so stehen lassen. Günther Jauch habe ich zum ersten Mal selber wahrgenommen, als er das aktuelle Sportstudio moderiert hat und ich ein kleiner Junge war und zu Hause saß und von Unternehmertum und solchen Dingen noch keine Ahnung hatte, aber dachte, was für ein cooler Job, eine Sportsendung zu moderieren. Und seitdem verfolge ich, was Günther Jauch so macht. Und er hat es ja wirklich geschafft, sich über Jahrzehnte konstant zu halten, seine Marke auszubauen, sich sehr clever über die verschiedensten Kanäle und Produkte und Formate hinweg zu entwickeln. Hat auch am Anfang viel Werbung gemacht, hat dann irgendwann entschieden, ich mache gar keine Werbung mehr. Hat aber eine Firma aufgebaut, über die wir sprechen, I&U, die vor kurzem an KKA verkauft wurde mit über 200 Leuten. KKA sind ja dieselben, die vor kurzem auch die Mehrheit an Axel Springer übernommen haben. Also viel, viel drin in dem Podcast. Wir haben uns getroffen vor kurzem in Potsdam, wo er wohnt, wo auch ein Restaurant hat und saßen uns dann in der gebotenen Distanz in seinem Restaurant gegenüber und haben dann die Aufnahme gemacht und ein bisschen uns unterhalten. Danach haben wir noch ein Foto gemacht, sind ausnahmsweise für dieses Foto einen Schritt aufeinander zugegangen. Aber auch wirklich nur für dieses Foto, kann ich euch garantieren. Ja, jetzt kenne ich Günther Jauch und ihr gleich auch. Bevor wir aber in den Podcast reingehen, vielleicht noch ganz kurz ein Hinweis. Es gibt nämlich danach noch ein Gespräch mit dem Alexander Saul. Das ist der Geschäftsführer B2B, also der B2B-Chef von Vodafone. Ein ganz wichtiger Partner von uns, mit dem wir gemeinsam, mit Vodafone wollten wir gemeinsam im Mai beim OMR-Festival einen richtig großen Aufschlag machen. Eine eigene Halle hatte Vodafone dort konzeptioniert. Und wir hatten uns gefreut. Das kann jetzt so nicht stattfinden, logischerweise. Also habe ich gedacht, Mensch, ich rufe mal den Alex an, hör mal, wie es gerade so läuft bei ihm, wie Vodafone betroffen ist von Corona, wie sie es auch schaffen, uns alle hier irgendwie sozusagen betriebsfähig zu halten über Internet. Denn am Ende liefern die ja das Internet. Und wie er das so sieht, zum Beispiel mit dem Thema Handy-Tracken und gucken, ob sich dort Leute zu nahe kommen oder welche Leute sich nahe kommen. All diese Themen, die gerade auch aktuell sind, die Mobilfunkfirmen betreffen. Das kommt im Anschluss. Hier vielleicht ein ganz kurzer Auszug schon mal.
Da sehen wir schon kurzfristig jetzt eine etwas erhöhte Nachfrage. Ne? Klar, also da ist dann schon mal die Frage nach einer kurzfristigen, ganz schnellen Bandbreitenerhöhung, nach zusätzlichen Service-Rufnummern, die geschaltet werden müssen, nach Hotlines und so weiter und so fort. Also das ist schon da, ja. Und da versuchen wir natürlich auch zu helfen, so gut es halt irgendwie geht. Und wir haben auch da auch ganz konkret unsere Anschalteprozesse deutlich reduziert und beschleunigt. Also von etwas, also eine Bandbreitenerhöhung dauert so ungefähr, je nachdem, was für eine Bandbreite das ist, aber ich sag mal über den dicken Daumen, so um die 3 Wochen etwa. Mhm. Und wir haben für besonders systemrelevante Kunden so einen Prozess ins Leben gerufen, wo wir das in unter 24 Stunden zurzeit hinkriegen.
So, das gesamte Telefonat mit dem Alexander Saul gibt's im Anschluss an den Podcast. Aber jetzt geht's erstmal los, direkt mit Günther Jauch.
Was? Etwas Corona überhangen sitzen wir hier am, ist das der Heilige See?
Ja.
Und ich freue mich, dass wir das machen können.
Freue mich auch. Hallo.
Hallo. Also ich habe gerade schon im Vorgespräch ein bisschen erklärt, nicht der typische Gast für diesen Podcast, aber natürlich extrem interessant. Viele Hörer, glaube ich, kennen Sie so als, wenn man das so sagen darf, Inventar der Bundesrepublik. Aber wissen die Anfänge vielleicht gar nicht so ganz genau. Mal ganz kurz, es ging ja los mit Radio und auch ganz früh mit Thomas Gottschalk.
Richtig, ja. Ich habe Abitur in Berlin gemacht und dann wollte ich eigentlich nur raus, beziehungsweise erstmal gar nichts machen, mich erholen vom Stress. Fanden meine Eltern nicht so lustig. Ich möge bitte irgendein Studium zumindest anfangen. Dann habe ich mich für Jura beworben und habe gejubelt, weil mein Abiturschnitt so schlecht war, dass ich erstmal abgelehnt wurde, Numerus Clausus, und bekam dann zu meinem tiefen Bedauern einen Nachrückplatz und habe dann tatsächlich ein Semester Jura an der Freien Universität in Berlin studiert und habe dann aber die Aufnahmeprüfung an der Deutschen Journalistenschule in München geschafft und bin dann da nach München hingegangen, war, glaube ich, der Jüngste, den es da je gegeben hat. Und für mich war das toll, da zu lernen, habe die Ausbildung fertig gemacht, was dazu führte, dass ich mit 20 Jahren ein Angebot vom Bayerischen Rundfunk bekam, fest angestellt zu werden in der Sportredaktion, Radio, fand ich super, Sport hat mich interessiert, habe ich gerne gemacht. Aber dann hat sich's weiterentwickelt, dann wollte ich nach 2 Jahren so was Aktuelles machen, kam ich in den sogenannten Zeitfunk und habe da viel gemacht und in der Zeit eben auch schon Thomas Gottschalk kennengelernt, der damals, was das Radio angeht, so eine Art akustische Revolution angezettelt hat, der machte Radio völlig anders, als das die Jahrzehnte vorher gelaufen war, hatte nichts Gravitätisches, nichts Verkünderisches, nichts Papiernes mehr, sondern das war lebendiges Leben für die Ohren. Und das fand ich großartig und seitdem sind wir da gut befreundet.
Aber es muss ja auch diesen Moment gegeben haben, dass Sie beide immer so ein bisschen aufeinander Bezug genommen haben, so eine Art, wie soll man sagen, ganz besondere Situation kreiert haben, gegeneinander gestichelt haben, im selben Sender waren. Das ist so eine mysterische Moment.
Ja, also das kam einfach daher. Er war der lustige Unterhaltungsfuzzi und ich war der langweilige Informationsonkel. Und diese beiden Pole haben wir sehr extrem bedient, dass er mir erklärt hat, was in den Dallas- und Denver-Folgen im Fernsehen am letzten Abend passiert war, was mich gar nicht interessierte. Und ich erklärte ihm also die Grundzüge der russischen Außenpolitik. Und zwischen diesen Polen ist es dann immer zwischen uns zusammen hin und her gegangen. Und das hat den Leuten sehr gefallen. Es war damals schon lustig. Wenn ich das heute höre, manche haben das alles mitgeschnitten, finde ich es nicht mehr so lustig. Aber das geht wahrscheinlich den meisten, die Bilder oder akustische Aufnahmen von früher von sich hören, dass sie das irgendwie nicht mehr so exotisch finden.
Und was war dann sozusagen die erste richtige Beschleunigung Ihrer Karriere?
Ja, die Beschleunigung war dann sicherlich die Jugendsendung im bayerischen Fernsehen live aus dem Alabama. Mhm. Da war nach mir Giovanni Di Lorenzo und dann war die Frau Maischberger, hat es dann auch übernommen. Vor mir war Amelie, mit mir zusammen war Amelie Fried und so ging das immer hin und her. Und dann war eine Beschleunigung, aktuelles Sportstudio im ZDF. Dann war eine Beschleunigung, Gottschalk übernahm Wetten, dass 1982 und gab an mich die Sendung Na sowas, die dann bei mir Nasiste hieß, im ZDF ab. Lustige, bunte Unterhaltungssendung. Ja, und so hat sich das dann immer weiterentwickelt. 1990 kam dann die Möglichkeit, zur RTL zu gehen. Da sollte ich, glaube ich, auch den Unterhaltungsclown machen und habe gesagt, nein, das möchte ich nicht. Ich würde nur zur RTL wechseln, wenn ich so eine unterhaltsame Informationssendung machen könnte. Und dann habe ich mir das Konzept von SternTV ausgedacht und mit anderen zusammen. Und das war dann auf einmal genau diese Wundertüte, akustische und Fernsehwundertüte, eben auch die, die den Leuten gefallen hat und die super funktioniert hat, jetzt auch seit mittlerweile über 30 Jahren.
Wie lange braucht man, also wie lange muss man Fernsehen machen, bis man so dieses Household Name, das einen jeder erkennt? War das Jahre im Aufbau oder ist man nach 2-3 Jahren schon da?
Das war am Anfang natürlich deshalb relativ einfach, weil es noch gar kein privates Fernsehen gab. Es gab auch kein privates Radio, als ich angefangen habe. Das heißt, die Leute kannten mich zwangsläufig. Das führte auch zu lustigen Situationen, wenn ich in München irgendwo beim Bäcker war und habe da meine Brötchen, besser gesagt Semmeln, bestellt. Dann stutzte die Verkäuferin und sagte, ich kenne Erne irgendwo her. Ich sage, ja, kann schon sein. Ja, was, das sagen Sie mal irgendwie Ihre Stimme, das kommt mir bekannt vor. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin der morgens früh, den Sie dann immer hören bei Bayern 3. Mei, so jung sind Sie. Ich habe mir Erna ganz anders vorgestellt, so 60 Jahre mit grauen Schläfen, das gibt's ja gar nicht. Schau mal, das ist der da morgens immer. Und deswegen war es wirklich gut, dass ich mit Radio angefangen habe, weil ich wirklich immer wie ein Schülerzeitungsredakteur aussah, über viele Jahre, und man mir eine ernsthafte Fernsehtätigkeit wahrscheinlich nicht so richtig abgenommen hat. Ich habe eigentlich mit Fernsehen erst angefangen, als ich so 30 war. Da ging es dann so langsam. Ja, und dadurch war es einfach, noch als Fernsehdinosaurier, der ich dann mittlerweile bin, das zu entwickeln. Da gab es Gottschalk, dann später Harald Schmidt, dann gab es noch mich und dann die ganzen wirklich Altvorderen wie Rudi Carrell, Hans-Joachim Kuhlenkampf etc. Ich glaube, dass solche Dinosaurierkarrieren im Moment durch die völlige Zersplitterung der Fernsehlandschaft und dass sie, wenn sie irgendwo 5% der Nutzer auf sich vereinigen können, schon im Grunde ein Superstar sind, dass deswegen unter Umständen solche Karrieren gar nicht mehr möglich sind.
Was war denn vielleicht das Format, was am besten sozusagen zu Ihrer Karriere beigetragen, am meisten beigetragen? Wahrscheinlich Stern TV am Ende, ne? Von der Länge, und dann Wer wird Millionär?
Im Prinzip Stern TV und im Bereich der Unterhaltung eindeutig Wer wird Millionär? Stern TV in absoluter Klassiker. Für mich sehr wichtig waren die 5 Jahre, wo ich den Talk in der ARD gemacht habe, also nach dem Tatort. Mhm. Das war für mich sehr interessant und waren faszinierende Jahre, sehr anstrengend, immer auch ein Kampf innerhalb der ARD, was man machen konnte. Und letztendlich habe ich es auch aufgegeben, weil ich da nicht die journalistische Freiheit hatte, die vorher eigentlich mit mir abgesprochen war. Und da bin ich dann so jemand, der sagt, wenn es keine Freude mehr macht und wenn man eingeengt ist, vor allen Dingen eben in der journalistischen Unabhängigkeit, dann lieber nicht machen. Aber es war ungewöhnlich, dass ich eine Sendung nur 5 Jahre gemacht habe. Normalerweise mache ich 10, 15, 20.
Wollte ich gerade sagen.
Oder auch über 20 Jahre.
Das Geheimrezept ist ja scheinbar irgendwie Konstanz.
Ja, das ist einfach so. Und im Unterhaltungsbereich ist Wer wird Millionär tatsächlich so eingeschlagen, wie ich das selber auch nicht für möglich gehalten habe. Die Quoten sind da jetzt auch natürlich niedriger geworden, aber ich sag mal so, wir schweben da immer noch sehr solide weit über den Wolken, während wir ursprünglich tatsächlich mal im Weltall angefangen hatten. Ich hatte mal ein Jahr, da hat jede Sendung, und die kam 3-mal die Woche, im Schnitt 10 Millionen Zuschauer gehabt. Also das ist absurd. Das ist heute nicht mehr zu machen mit dieser fragmentierten Medienlandschaft. Aber damals ging das eben noch.
Und wann kam wirtschaftlich der Moment, wo Sie zum ersten Mal die Gelegenheit hatten, eine eigene Sendung zu produzieren? Weil mein Verständnis ist von TV, dann wird es auch noch mal lukrativer.
Ja, einerseits ja, andererseits auch risikoreicher. Ich wollte nie Produzent werden und habe das immer gescheut, wie der Teufel das Weihwasser, aus einem einfachen Grund. Ich wollte immer nur verantwortlich sein für das, was ich vor der Kamera oder im Radio sage, mache, moderiere, erzähle, praktiziere. Aber ich wollte nie verantwortlich dafür sein, der Ton hat da irgendwie nicht gestimmt, die Beleuchtung ist ärmlich, was haben Sie denn da für komische Kameraeinstellungen etc. Das hat mich erstens nicht interessiert und zweitens wollte ich dafür eben auch nicht verantwortlich sein. Es kam dann aber so, dass vom Eigentümer der Produktionsfirma, die SternTV gemacht hat, das war im Wesentlichen damals Gruner und Jahr, dass die doch immer höhere Gewinnerwartungen hatten, was die Produktion dieser Sendung anging, denen wir auch nachgekommen sind. Und ich dachte dann immer, naja, dann freuen sich alle, dass die Gewinne wachsen und lassen einen in Ruhe. Da habe ich aber das erste Mal gelernt, dass dann doch die Forderungen sehr deutlich wurden, bringen Sie bitte im nächsten Jahr 50% mehr Gewinn. Und wenn man den dann mit Mühe und Not gebracht hat, bitte im nächsten Jahr 70% mehr Gewinn. Und das fand ich irgendwann nicht mehr so komisch, vor allen Dingen, weil es an die Substanz der Sendung ging. Je mehr Gewinn Sie immer abliefern müssen, desto weniger Geld können Sie in Ihr Produkt reinstecken. Das frustriert einen irgendwann mal, wenn es heißt, wir könnten eine Sache richtig ausrecherchieren, aber wir haben kein Geld mehr, um ein Kamerateam nochmal nach Indien zu schicken. Ich wollte es aber nach Indien schicken. Also habe ich irgendwann gesagt, Leute, entweder ich produziere das ab jetzt, habe ich nach 10 Jahren gesagt, also oder nach 9 Jahren. 1990 ging die Sendung los. 1999 habe ich gesagt, Leute, gibt nur eine Chance, dass ich als Moderator dabei bleibe. Ich produziere das künftig. Große Aufregung beim Eigentümer, weil sie befürchteten, dass ich im Jahr 2000, als der wahnsinnige Hype am neuen Markt war, mit Höchstständen der Börsen, dass ich die Firma sofort für, wie es damals hieß, 500 Millionen D-Mark, das wären umgerechnet gewesen 250 Millionen Euro,
an die Börse bringen.
Verkaufen würde, genau, an die Börse bringe und verkaufe. Das wäre wahrscheinlich damals sogar möglich gewesen, war aber überhaupt nicht meine Absicht. Und dann habe ich gesagt, Leute, wie kann ich euch eure Sorgen nehmen? Ja, indem wir mindestens 25,1% der Firma behalten, habe ich gesagt. Könnt ihr sehr gerne machen, aber bitte nur maximal 3 Jahre. Ah, dann musst du uns aber nochmal extra Geld zahlen, wenn wir dich da rauslassen. Wie gesagt, ja, mache ich. Und dann dauerte es nochmal 3 Jahre und dann gehörte mir die Firma ganz. Und ich hatte sie auch fast 20 Jahre, bis ich sie dann tatsächlich verkauft habe.
Aber das ist schon der Bereich, wo es dann attraktiv ist. Also wenn man jetzt sozusagen als angeheuerter Moderator gegen Honorar was macht, das ist auch schon nicht schlecht. Aber wenn man dann sozusagen den ganzen Produktionsetat bekommt, dann ist es nochmal spannender.
Ja, das ist finanziell spannender, aber ist natürlich auch mühseliger, ist mit erheblichen Risiken verbunden. Man wird für alles verantwortlich gemacht, muss sich auch um alles kümmern. Und was das Allerwichtigste ist, man hat, bei uns war das so, die Verantwortung für eine stark wachsende Firma, die am Ende tatsächlich 150 feste Angestellte hatte.
Und über 200, glaube ich, insgesamt, ne? mit allen.
Ja, wenn es überhaupt reicht, wahrscheinlich eher.
Aber auch 50, 60 Millionen Euro Umsatz, habe ich so nachlesen können, in Größenordnung?
Ja, etwas weniger, aber so in dem Dreh. Mhm.
Und das sind ja nicht Werbeumsätze, sondern sind ja dann die Gelder, die Sender dafür bezahlen. Man pitcht dann ein Konzept oder man wird halt beauftragt und dann bekommt man...
Richtig, man muss versuchen, unabhängig zu werden. Am Anfang war es so, dass 100% der Sendungen unserer Firma von mir moderiert wurden. Ganz gefährliche Sache. Totale Abhängigkeit von mir. Wenn ich mal umgefallen wäre, wäre die Firma erledigt gewesen. Weswegen ich sehr früh gesagt habe, ihr müsst bitte unabhängig von meiner eigenen Person werden. Sonst wird das immer eine ganz fragile Angelegenheit sein. Und dann ist tatsächlich der Prozentsatz der Sendungen, die nichts mit mir als Moderator zu tun hatten, ist so stark gewachsen, dass ich, glaube ich, am Ende noch 10% der Sendung moderiert habe. Und interessanterweise, Wer wird Millionär, habe ich nie den Produktionsauftrag bekommen.
Wollte ich gerade sagen, das ist ja eigentlich aus unternehmerischer Sicht total...
Das wäre ein Traum.
Wollte ich gerade sagen, damit werden wahrscheinlich mittlerweile Milliarden verdient oder Millionen, hunderte von Millionen über die Jahre.
Ja.
Und ausgerechnet da, wo Sie auch richtig Hebel gehabt hätten, zu sagen, Mensch, das möchte ich jetzt gerne auch in meiner Sendung, in meiner Firma haben, sonst mache ich es nicht mehr.
Ja.
Das ist Endemol Schein, glaube ich, die Firma, die es macht. Ja. Ich konnte es kaum glauben, als ich es irgendwie recherchiert habe.
Das ist so und die haben von Anfang an, glaube ich, die europaweite Lizenz sogar gehabt. Und daran war nie zu rütteln. Das habe ich dann auch hingenommen, so wie Sonne und Regen.
Man hätte ja auch das anders nennen können und dann ein bisschen andere Farben und wer wird Milliardär oder irgendwie so, wer wird reich. Es wäre ja gegangen, wahrscheinlich.
Ja, das weiß ich nicht. Ja, im Grunde ist dieses klassische Quiz-Genre ist als Marke nicht geschützt. Jeder kann Fragen stellen und dafür dann irgendwelche Preise oder Gewinne ausloben. Es gibt ja auch mittlerweile Dutzende von MeToo-Produkten. Das wollte ich aber auch nicht. So wie es mir nie um das letzte Ausnutzen der allerletzten Chance, des allerletzten Euro gegangen ist, kann ich auch nur jedem empfehlen, wenn man es sich leisten kann, mit einem gewissen Gleichmut, mit einer gewissen Großzügigkeit, mit einer gewissen Nonchalance auch im wirtschaftlichen Leben zu arbeiten, ohne jemals leichtsinnig zu werden. Natürlich nie das Geld verprassen, aber wenn man irgendwann das Feilschen anfängt, ob nun jede dritte Tasse Kaffee im Betrieb vom Arbeitgeber gestellt wird oder man einfach sagt, Leute, Kaffee und Wasser ist bei uns frei und vielleicht Cola und Orangensaft auch, dann kann das unter Umständen zur Zufriedenheit mehr beitragen, als wenn man 50 Euro mehr im Monat Gehalt zahlt.
Wie ist denn so eine Produktionsfirma, wie sie die heute betreiben? Macht man dann da 10, 15, 20% Rendite oder eher 3? Oder wie muss man sich ungefähr vorstellen?
Also, ich habe ja die Produktionsfirma nicht mehr.
Aber Sie sind tätig dafür, ja?
Ich bin für die tätig, aber kriege meinen Moderatoren-Salär im Allgemeinen vom Sender. Hm. Also da hat dann die Firma nichts mit zu tun, außer dass sie produziert. Früher waren die Margen deutlich besser. Da waren sie immer sehr schön zweistellig, im zweistelligen Prozentbereich. Und dann ist das, weil die Sender immer mehr gespart haben, immer mehr die Kontrolle, auch die Oberhand gewonnen haben, immer mehr nachgerechnet wurde. Brauchst du da 8 Meter Kamerakabel? Wir haben da vergleichbare Produktionen, die kommen mit 4,50 Meter Kabel aus. Und so wird das tatsächlich immer weiter nachgerechnet, immer weiter runtergerechnet. Jeder gibt den Druck dann wieder an den nächsten Dienstleister weiter. Und insofern ist es lange nicht mehr so auskömmlich wie früher.
Okay. Aber trotzdem hat jetzt KKR, also eine Private Equity Firma, die man in den Medien oder auch Digitalbranche kennt, weil sie gerade auch Axel Springer von der Börse genommen hat, hat ja ein weiteres Projekt in Deutschland, wo verschiedene Produktionsfirmen zusammengekauft werden, ne? Darunter halt auch jetzt ihre ehemalige I&U. Ja, kann man sich ja nur vorstellen, 15 Millionen Umsatz, das wird ja auch schon, haben die schon fair bezahlt, nehme ich mal an. Ne? Das hat sich wahrscheinlich ganz gut gelohnt. Sie haben es trotzdem verkauft, weil das Angebot wirklich so gut war oder weil sie dachten, boah, Fernsehen, das wird auch schwierig in den nächsten Jahren, da bin ich auch froh, wenn das jetzt jemand übernimmt.
Also der eigentliche Grund war, ich muss ja mal gucken, wie alt ich bin. Also ich werde in wenigen Monaten 64 Jahre alt. Wenn Sie so eine Firma haben, speziell in einer Medienlandschaft, die sich so dramatisch wandelt, müssen Sie ja mal, na ich sag mal, 5, 6 Jahre vorausdenken. Wie steht die Firma dann da? Was produziert die? Wohin geht der Trend? Und bin ich dann noch der Richtige? So, dann bin ich der Chef der Firma, der 70 Jahre alt ist. Bin ich derjenige, der sagt, Leute, wir müssen insofern innovativ sein, dass wir jetzt nur noch dieses oder jenes machen, dass wir nicht mehr im linearen Fernsehen in erster Linie da sind, sondern uns digital aufstellen. Oder der sagt, nein, Content wird überall gebraucht, es ist völlig egal, ob der dann auf digitalen Plattformen stattfindet oder im klassischen Fernsehen, dass wir uns darauf konzentrieren. Das sind alles ganz wichtige Entscheidungen plus die Verantwortung für 150 Leute, bei der ich mich gefragt habe, kann ich das als zum Beispiel 70-Jähriger? Und die zweite Frage auch, will ich das? Und die dritte Frage, die man sich allerdings als erstes stellt, ist, naja, wer könnte mir denn nachfolgen? Und das wäre im Zweifelsfalle ja jemand, eine meiner Töchter gewesen, von denen interessiert sich aber keine für Fernsehen. Management Buyout kam nicht in Frage, weil sich dafür auch keiner interessiert hat und das vermutlich auch nicht zu machen gewesen wäre, sodass dann tatsächlich nur der Verkauf übrig blieb. Und das war dann auch der tatsächliche Grund, über den ich auch im Nachhinein ganz froh bin, dass es nach zweijähriger Verhandlungszeit, sehr mühsam, also die Due Diligence, also wo so ein Unternehmen durchleuchtet wird, hat sehr lange gedauert. Und KKR ist auch eine Firma, die nicht jeden Kieselstein umdreht, sondern buchstäblich jedes Sandkorn. und die also dann für mich auch noch irgendwelche Kommafehler in irgendwelchen Altverträgen gefunden hat, die also mich erstens nie interessiert haben und zweitens auch nie beeinträchtigt haben. Aber die sind da schon sehr tough unterwegs. Und das haben wir also anscheinend ganz gut überstanden. Und dann haben wir uns am Ende geeinigt.
Das Timing hätte nicht besser sein können, wenn man jetzt so die Konjunktur sich gerade anguckt.
Das konnte man damals natürlich überhaupt nicht wissen. Und hinzu kommt, dass unsere Firma im Moment noch ohne Abstriche weiter produziert. Also bei uns ist noch kein Format ausgefallen. Ist auch noch nichts Wichtiges verschoben worden. Also die Firma ist momentan eigentlich so leistungsfähig, wie sie zu meiner Zeit fast nicht war. Also die Auftragslage sieht sehr gut aus.
Ist denn das Kundenportfolio der Firma, sind das nur die klassischen Sender oder gibt es mittlerweile auch diese großen Digitalplattformen, wegen derer ja auch, glaube ich, KKR die Transaktion gemacht hat? Die wollten ja am Ende was haben, was sie dann an Amazon, an Netflix und sonst wie verkaufen können.
Ja, also klar, da gibt es auch YouTube-Formate, die wir machen. Der digitale Bereich ist bei allem, was auch mit SternTV zu tun hat, ist stark ausgebaut und aufgewertet worden. Das sicherlich schon. Und das ist dann auch ohne mich, glaube ich, einfacher zu machen. Und insofern habe ich das überhaupt nicht bereut, dass insgesamt jetzt die Fernsehlandschaft, was Produktionen angeht, schwieriger geworden ist. Das konnte im Zusammenhang mit Corona keiner vorher wissen. Hm.
Aber man muss ja auch sagen, ein ganz alter Wegbegleiter von Ihnen ist jetzt sozusagen derjenige, der es gekauft hat mit dem KKR-Geld, Fred Kogel, ne?
Ja, den kenne ich eben auch schon seit über 30 Jahren und auch noch aus der Zeit Bayerischer Rundfunk, Hörfunk. Und insofern haben wir uns da nie aus den Augen verloren. Und das war eine sehr faire Geschichte, wie wir uns da langsam angenähert und dann am Ende auch geeinigt haben.
So ein bisschen hat es gerade durchgeklungen, dass so diese Digitalthemen jetzt nicht Ihre Themen sind, möglicherweise altersbedingt, aber es gibt jetzt auch Frank Elsner, der auf einmal noch ein paar Jahre älter ist und eine YouTube-Show macht, und es gäbe auch andere Beispiele, aber ist es nicht so Ihr Interessensbereich, keine Lust sozusagen jetzt für YouTube zu machen oder was für Netflix vielleicht zu machen? Das kann ja auch richtig gut sein. Also gibt ja David Letterman, der macht ein abgefahrenes Netflix-Format, werden Sie sicherlich gesehen haben.
Ja, klar, das sowas sind bestimmt Möglichkeiten. Der Kollege Kerner macht das ja für Magenta, als Magenta TV, eben die Möglichkeit gäbe es sicher, muss man mal überlegen. Bei mir persönlich muss man einfach sehen, dass ich insofern noch viel mehr zu tun habe als früher, wo ich tatsächlich noch deutlich mehr Fernsehen gemacht habe als heute, weil ich ja seit 10 Jahren noch eine kleine Landwirtschaft habe, die sehr viel Arbeit erfordert und wo ich immer so gute 700 Kilometer einfache Strecke pendeln muss. Und seit ein paar Monaten habe ich ein Restaurant in Potsdam und also speziell eine Landwirtschaft und Restaurant. Nicht nur in Corona-Zeiten ist das eine echte Herausforderung, aber jetzt natürlich umso mehr. Und da habe ich einfach so viel zu tun, dass ich mich nicht jetzt noch um neue Aufgaben aktiv bewerbe.
Und Landwirtschaft oder der Weinbau, das machen Sie, glaube ich, wenn man das so richtig nachlesen kann, auch aus familiären Gründen vor allen Dingen, ne?
Ja, es ist so, dass das Weingut von meinem Urgroßvater gegründet wurde, der übrigens als zweiter Bürgermeister der Stadt Trier auch die Geburtsurkunde von Karl Marx unterschrieben hat. Und das Weingut gehörte dann meinem Großonkel. Da war ich als Kind sehr viel da und dann starb der Großonkel und dann starb 30 Jahre später auch die Großtante. Und dann, weil die Kinder los waren, ging das gut an eine Nichte aus ihrer Familie. Und dadurch war es zum ersten Mal so seit 200 Jahren aus der direkten Familienlinie raus. Und 15 Jahre später hörte ich dann so gerüchteweise, dass das Gut verkauft werden soll. Ich war 40 Jahre nicht mehr da und habe dann gesagt, Mensch, wäre das nicht vielleicht was? Und meine Frau hat auch gesagt, das würde ihr gefallen. Da sind wir da hingefahren, haben den Kontakt zu den Eigentümern aufgenommen. Und dann hat es immer so 2 Jahre umeinander rumgeschlichen. Die wollten es eigentlich nicht verkaufen und ich wollte es eigentlich noch nicht kaufen, weil ich selber so viel zu tun hatte. Und dann haben wir uns aber auch nach 2 Jahren geeinigt. Und seit 10 Jahren machen wir da jetzt sehr schönen Riesling. Haben viele Preise gewonnen, haben viel gelernt, weil ich von Wein ursprünglich überhaupt gar keine Ahnung hatte. Ja, und
wie groß ist das Unternehmen?
Das hat 16 Hektar Rebfläche. Wir haben 6 Angestellte und stellen etwa 100.000 Flaschen im Jahr her.
Okay. Aber die heißen, da haben Sie markenmäßig wenig mit zu tun, ne?
Nein, alle haben gesagt, ich sollte das Weingut dann Weingut Jauch nennen. Ja. Aber es hat den Namen meiner Großmutter, die hieß von Ottegrafen. Das heißt also, wenn meine Großmutter nicht einen profanen Herrn Jauch geheiratet hätte, würde ich heute als Günther von Ottegrafen durch die Welt laufen. Und insofern.
Aber es hätte doch wahrscheinlich jeder aus Marketing-Sicht logisch empfunden zu sagen, naja, jetzt gibt es zumindest die Günther Jauch-Edition oder irgendwas in der Art, aber das haben sie relativ zurückhaltend gemacht.
Ja, also ich wollte die Tradition dieses Weingutes wollte ich behalten. Es gibt eine Günther Jauch-Edition tatsächlich im Discount-Bereich. Da hat aber der Wein tatsächlich nichts mit unserem Weingut zu tun, sondern es ist eine Edition, die ich zusammen mit unserem Kellermeister kreiert habe, wo wir auch ausschließlich deutsche Weine nur verwenden, aber tatsächlich keine Trauben von unserem Gut. Wir wären innerhalb von weniger als einem Tag, wenn wir die Weine unseres Gutes vermarkten würden, dann ausverkauft. Und das ist nicht der Sinn der Sache.
Weil Günther Jauch so stark zieht?
Nein, weil einfach die Distribution eine ganz, ganz andere ist. Wenn Sie, kann ich ja sagen, den Wein gibt es bei Aldi. Da sind die Distributionsmöglichkeiten einfach so gigantisch, dass für so ein kleines Familienweingut, was auch gar nicht dazu passen würde, zu der Linie, die in dem Fall beim Discounter gefahren wird, wären wir einfach sofort ausverkauft.
Kleiner Hinweis für die neuen Ziele. Und zwar Pipedrive kennen wir bei OMR auch sehr gut. Das CRM-System insbesondere für die Förderung des Wachstums kleinerer Firmen. Pipedrive ermöglicht es ganz einfach, den Überblick zu behalten über Vertriebsaktivitäten, Gespräche, Abschlüsse. Man verpasst keine Nachfassaktion. Pipedrive ist vor allen Dingen einfach zu bedienen, vollständig anpassbar auf die jeweilige Firma, auf die jeweiligen Teams und erstellt sehr hübsche visuelle Berichte. Darüber hinaus gibt es zahlreiche smarte Automatisierungen. Also geht zu pipedrive.com, um dort eine kostenlose 14-tägige Testversion zu starten.
Zurück zum Podcast. Aber die Marke trotzdem ist ja auch stark. Also wenn wir ein bisschen über Marke reden, Sie sind ja nun eine Marke, ich habe vor kurzem gelesen, die glaubwürdigste Testimonial oder Personenmarke in Deutschland, Personenmarke des Jahres zigmal geworden. Also irgendwie, das kann man nicht abstreiten, dass das irgendwie einen wahnsinnigen Wert hat.
Das weiß ich nicht. Das ist aber für mich ja mehr oder weniger ein virtueller Wert. Klar, dass wenn die Leute von unserem Weingut von Ottegrafen wissen, dass eigentlich der Jauch dahinter steckt, gibt es vielleicht ein paar, die sagen, oh, ich bin neugierig, das probiere ich mal. Oder die sagen, wenn der einen Wein macht, dann wird der schon vernünftig sein. Es gibt aber auch nicht wenige, die insbesondere bei so einem Produkt wie Wein sagen, ach, jetzt der macht sich da wichtig, jetzt hat der Fuzzi vom Fernsehen sich auch noch ein Weingut zugelegt, so wie Sting oder Angelina Jolie oder Brad Pitt in Frankreich und ich unterstütze lieber einen armen, buckligen Weinbauern, der es nötig hat. Die Zahl der Leute, die so denken, ist tatsächlich auch relativ groß, sodass ich mittlerweile sagen würde, dass mein Name, insbesondere was das Weingut angeht, vielleicht zu 20% eine Hilfe ist, zu 20% eine Bremse ist und man dann am Ende wieder bei plus minus null landet.
Okay, aber es gibt ja generell eine interessante Historie mit Ihnen und Werbung. Also es gab Jahre, da haben Sie Werbung gemacht, wobei man auch heute, ich habe versucht bei mir im Kollegenkreis mal festzustellen, keiner weiß mehr so ganz genau, für was eigentlich alles. Es gab nie so diesen Moment wie Haribo und Gottschalk oder Ingdiba und Nowitzki, sondern es gab halt scheinbar irgendwie, in dem Fall clever gewählte, viele kurze Verträge, dass niemand so richtig sie dauerhaft binden konnte. Und dann haben Sie irgendwann gesagt, und jetzt reicht's mir, jetzt mache ich gar keine Werbung mehr.
Ja, das war tatsächlich so, aber ich habe schon, also so mindestens immer 3 Jahre abgeschlossen und oft dann nochmal verlängert, nochmal 3 Jahre, also so um die 6 Jahre. Aber es ist tatsächlich, wenn sich da keiner mehr dran erinnert nach den Jahren, ist das für mich persönlich ja ganz gut, für das Produkt vielleicht nicht so. Und ich habe dann tatsächlich vor knapp 10 Jahren, habe ich gesagt, so, jetzt ist es gut. Und jetzt lassen wir das mal. Mittlerweile wäre ich da wahrscheinlich gar nicht mehr so, mittlerweile wäre ich da gar nicht mehr so igelig und könnte mir das sogar unter Umständen vorstellen, wenn das Produkt passt und wenn die Bedingungen passen, aber ich jage nun wirklich nicht mehr einem Werbevertrag hinterher.
Aber was kostet Sie indirekt ein Jahr auf Werbung zu verzichten? Wahrscheinlich, wenn man überlegt, was Sie sonst bekommen hätten, wahrscheinlich schon Millionen.
Ja, naja, das ist also sicherlich erheblich, aber das macht nichts. Schauen Sie, wenn Sie sich selbst eingestehen oder sich darüber freuen können, dass Sie wirtschaftlich unabhängig sind, dann können Sie ja unendlich lange überlegen, was könnte ich noch machen, um noch mehr zu haben und da meinen Nachbarn zu überflügeln und da einen Konkurrenten. Und am Ende sehen Sie dann nur noch, Bill Gates und Jeff Bezos vor sich. Das halte ich tatsächlich allerdings für relativ öde, dann da sich immer weitere Ziele zu setzen. Und wenn Sie sagen können, mir kann eigentlich so furchtbar viel nicht passieren und ich habe ein schönes Leben und ich kann vor allen Dingen so leben, wie ich möchte, dann geraten da andere Dinge in den Vordergrund. Ich bin ja ganz oft Leuten begegnet, die, wenn ich da mit irgendeinem kleinen Auto irgendwo rumgefahren bin, gesagt haben, ja, und wo ist denn jetzt Ihr Porsche? Und dann sage ich, ja, ich habe aber keinen Porsche. Oder Ihr Ferrari. Ja, ich habe auch keinen Ferrari. Das heißt, von außen wird oft einem nahegelegt, dass man so leben sollte und das auch nach außen tragen sollte, was man zum Beispiel finanziell hat. Und ich finde, dass das gar kein guter Ansatz ist, sondern jeder soll so leben, wie er möchte, so wie es manche Lehrlinge gibt, die sich irgendeinen Porsche vom Munde absparen und sozusagen in dem Auto wohnen und dann darf er sich das Zimmer sparen, weil das ist, was Sie gerne machen möchten. Und da sehen Sie Ihre Verwirklichung drin. Herzlich gerne, aber umgekehrt möchte ich nicht gezwungen sein, mit dem Lamborghini durch die Lande zu brettern, sondern tatsächlich das Leben zu führen, das ich gern möchte. Das findet sicherlich nicht in einer Zwei-Zimmer-Wohnung statt, aber es ist sicherlich auch nicht von schlossartigen Anwesen geprägt.
Okay. Wenn man so ein bisschen über Sie liest, dann gab es trotzdem so in der Zeit, wo Sie Werbung gemacht haben, auch ein paar Werbesünden. Das hatten Sie mal dazu gesagt. Was war denn so eine Werbesünde?
Habe ich von Werbesünde gesprochen?
Also in einem der 100.000 Artikel könnte man das mal irgendwie lesen.
Also ich krieg's gar nicht mehr. Also eine richtige Werbesünde. Meine Güte, die Telekom ist nun wirklich keine Werbesünde. Dann gab es immer das Versandhaus Quelle, dann gab es Krombacher, dann gab es, ja, alles kriege ich schon gar nicht mehr zusammen, aber wahnsinnige Sünden habe ich da nirgendwo gesehen.
Okay. Gibt es eigentlich bei Ihnen ab und zu Interesse oder auch Kontakte mit dieser ganzen neuen Startup-Szene, wo Leute Firmen gründen? Das ist ja, sagen wir mal, auch mit Prominenten zu arbeiten, ist dort ja sehr, sehr ausgeprägt. Haben Sie da Berührungspunkte oder gar keine?
Im Prinzip keine Berührungspunkte. Es gibt natürlich zweimal die Woche Leute, die mir Wahnsinnsideen präsentieren, an denen ich mich dann für 500.000 Euro beteiligen sollte. Aber das ist alles wenig reizvoll und ich habe von den entsprechenden Ideen dann auch nie wieder was gehört.
Okay, also auch gar kein Interesse, jetzt irgendwie da Geld anzulegen, auch mit Profis zu arbeiten, so in dieser, weil es gibt ja nun einige, gerade in den USA, die sagen, okay, es macht mir auch Spaß, es gibt diese TV-Shows, Höhle der Löwen und sowas, das ist ja ein größeres Thema mittlerweile in der Gesellschaft, das könnte sie ja jucken, aber tut's nicht.
Ja, im Moment eigentlich nicht, und wenn sie natürlich auch sehen, dass bei der Höhle der Löwen es natürlich oft genug so ist, dass das ja schon Wochen vorher aufgezeichnet worden ist, dann sitzen die Löwen da und überlegen, wo können sie ein Produkt abgreifen, wo im Grunde der Gewinn schon eingepreist ist, weil sie das rechtzeitig bei Lidl unterbringen können. Lidl wirbt dann mit, gestern bei Höhle der Löwen gesehen und heute sind diese Wäscheklammern schon bei uns. Und dann funktioniert sowas dann zwangsläufig, finde ich aber auch nicht so rasend spannend.
Okay. Generell also nochmal Social Media jetzt als Kanal, wenn man guckt, bei Instagram gibt es keinen Günther Jauch, es gibt eine ganze Reihe von Günther Jauchs, nur keinen echten, bei Twitter genauso, da gibt es auch, ich glaube, über 20, 30 Günther Jauch Profile, auch mit ihrem Foto, aber keines, das irgendwie offiziell zu sein scheint, keine der Plattformen nutzen sie so, ne?
Ja, es gibt auch so und so viel Fake-Accounts bei Facebook, Instagram haben sie auch recht, Twitter, ich beobachte das von Zeit zu Zeit und solange da kein Schindluder getrieben wird. Apropos Schindluder, ehe ich da drauf zurückkomme, seit Monaten gibt es hochkriminelle Leute, die versuchen, jemanden in Bitcoin-Anlagen zu locken. Und sie werben zum Beispiel mit Bohlen und mit mir und mit Leuten aus Wer wird Millionär und man solle da annehmen. Und mir werden Phrasen in den Mund gelegt, dass ich mich dafür engagiert hätte. Und es sind absolute Betrüger. Okay. Man muss mit mindestens 250 Euro einsteigen. Mir haben Menschen geschrieben, dass sie zigtausend Euro, ihr gesamtes Vermögen, was sie zum Beispiel fürs Alter angespart haben, da verloren haben. Ich habe von Anfang an mit einer großen Kanzlei in Berlin versucht, dagegen zu halten und auch rauszukriegen, wo die Leute sitzen. Vermutlich sitzen sie in Madrid. Da habe ich schon Gerichtskosten in vierstelliger Höhe bezahlt, damit die irgendwie angeklagt werden können. Es ist wahnsinnig schwierig, diesem Dreck und dieser Verbrecher, diesen Verbrechern Einhalt zu gebieten. Und ich bin mittlerweile auch in Gesprächen, zum Beispiel mit Facebook und Google, weil das natürlich auf den Plattformen stattfindet und weil ich ein Rieseninteresse habe, dass diese Betrügerei endlich aufhört. Die Plattformen haben mir jetzt signalisiert, dass sie sich stärker darum kümmern wollen. Aber das ist eine ganz bittere Geschichte. Was grundsätzlich Social Media angeht, es ist bei mir tatsächlich eine reine Zeitfrage. Ich sehe das ja auch an meinen Kindern, dass es wahnsinnig viel Zeit als Konsument schon braucht. Ich frage die immer, wie vielen Leuten folgst du? Es sind ungefähr 150, sagen die dann. Das sagt mir jeder. Wenn sie 150 zugeben, sind es mindestens 250, denen sie folgen. Und wenn sie dann mal zusammenrechnen, was das am ganzen Tag über bedeutet. Und wenn Sie dann sagen, Sie wollen diese Kanäle auch noch selber bespielen, also aktiv, dann weiß ich gar nicht, wo ich die entsprechende Zeit hernehmen soll. Der Kollege Gottschalk hat mal mit größerem Erfolg einen Twitter-Account geöffnet, ist dafür auch sehr gelobt worden, wie er das anfängt etc. Hat das, glaube ich, ein gutes Jahr gemacht, hatte über 100.000 Follower und hat es dann aufgegeben, weil er sagte, ich war den ganzen Tag nur noch unterwegs mit dem Gedanken im Kopf, was muss ich jetzt einfangen, fotografieren, posten, um nicht am Ende des Tages mir eingestehen zu müssen, es ist entweder nichts passiert oder ich habe nichts an den Rest der Welt weitergegeben. Also wenn wir irgendwo mal beim Essen waren, sagte der, du, können wir mal eben schnell ein Bild machen, dass wir, ich sage, ja gut, ja klar, das können wir irgendwie machen. Aber ihm war es dann selber lästig und zum Teil auch peinlich. Und ich will auch ganz ehrlich sagen, so Leute, die dann andere wiederum mit jeder Nichtigkeit belämmern. Also die berühmten Frühstücksfotografierer und heute gehe ich wieder einen Döner essen und hier ist ja eine Riesenschlange bei dem Geschäft. Ah, das war doch früher mal anders. So, also im Grunde Menschen mit dem eigenen Alltag so, auch so zu behelligen, das finde ich wahnsinnig mühsam und möchte ich auch nicht. Also
Sie sehen schon die Macht, die dort quasi entsteht bei Leuten, Kim Kardashian und wie die alle heißen, das ist ja gigantisch, was da an Reichweite.
Das sehe ich eindeutig. Ich sehe auch, dass was Business-Sachen angeht, Instagram ein echter Turbo ist. Das stimmt auch. Ich denke auch, dass man eben, wenn man eine Firma hat, also wenn es zum Beispiel was Wein angeht, spielt Digitalisierung so langsam, viel zu spät eigentlich, eine sehr wichtige Rolle. Da wird man sich was einfallen lassen müssen. Aber speziell, was mich als Person und als Marke, wie Sie es genannt haben, angeht, ist mein Interesse einfach sehr begrenzt. Ich habe auch überhaupt keine Ambition, meine Autobiografie zu schreiben. Würde ich sicherlich auch mal ein Jahr lang vorne in den Bestsellerlisten landen, weil das im Allgemeinen immer ein Selbstgänger ist. Aber ich habe da nicht dieses dringende Mitteilungsbedürfnis.
Aber die Angebote wahrscheinlich reihenweise.
Ja, das findet natürlich jeder Verlag schick. Und sie stellen mir dann auch 10 Ghostwriter und Autoren zur Verfügung. Aber ich habe da keine Veranlassung. Und also ich würde mich da selber dabei langweilen, anderen Leuten mein Leben zu erzählen.
Sind ja also schon wirtschaftlich sehr geschickt oder auch glaube ich, irgendwie interessiert vor allen Dingen. Wie ist denn Ihr Blick auf diese digitale Wirtschaftswelt, wo alle sagen, Mensch, wir werden von amerikanischen Plattformen dominiert, die sind teilweise 100-mal mehr wert als die größten deutschen Firmen. Der DAX ist, weiß ich nicht, noch irgendwie ungefähr so viel wert wie Google, so. Noch nicht mal. Macht da der Wirtschaftsjournalist oder Experte Jauch sich Sorgen oder wie denken Sie darüber?
Auch Sorgen will ich nicht sagen, aber ich sehe das natürlich schon mit großem Interesse. In den letzten Tagen ist HelloFresh wertvoller geworden als die Lufthansa.
Absolut.
Und das ist natürlich schon interessant, auch zu sehen, wie selbst so Mogule wie Warren Buffett, die früher immer gesagt haben, also ich investiere nur in McDonald's, Rasierklingen und alles, was man anfassen und was ich vor allen Dingen verstehen kann. Und was ist Apple, was ist Google, was ist Amazon, hat er sich immer weit entfernt gehalten und ist ja mittlerweile mit seinen mehr als 90 Jahren da auch eines Besseren belehrt worden, ist da schlauer geworden und hat ja da sein Verhalten auch entsprechend geändert. Also insofern sehe ich das alles mit großem Interesse, auch die Turbulenzen, zum Beispiel um so eine Firma wie Wirecard, hochinteressant, interessantes Geschäftsmodell, was die haben und wie sie gleichzeitig im Fokus stehen, dass angeblich die Buchführung da nicht so ganz astrein sein soll, die dann entsprechend zusammenbrechen vom Kurs her, dann gibt's Hedgefonds, die gegen die wetten, dann geht das wieder rasant nach oben. Also solche Dinge finde ich schon sehr interessant, auch zu sehen, welche Firma, welches Geschäftsmodell ist unter Umständen nur eine vorübergehende Erscheinung und wird irgendwann wieder völlig uninteressant werden. War für mich das erste Mal interessant, StudiVZ. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert.
Na klar.
Das war praktisch die studentische Plattform.
Das wissen wir.
Die, glaube ich, für 800 Millionen damals.
80 an Holzbrink.
80, an Holzbrink. 80, okay, ja, war wieder null zu viel. Ja, ja. Die für 80 Millionen an Holzbrink verkauft wurde. Ich glaube, vor anderthalb oder zwei Jahren ist der letzte Account geschlossen worden. Also das sind schon interessante Dinge, die ich auch wirklich mit Lust und Laune verfolge.
Aber nicht als Aktionär? Also bei Google, bei Facebook, bei Amazon?
Doch, zum Teil schon. Einstieg, Ausstieg, bin da auch oft zu früh dann wieder rausgegangen.
Und Amazon doch, ist doch. Ja eigentlich ein Klassiker, den muss man doch fast im Portfolio haben.
Ja, auf der anderen Seite, wenn Sie sehen, dass Amazon, ich glaube, ein bisschen Geld haben sie irgendwann mal verdient, aber ansonsten immer nur gewachsen. Dann haben sie mit der Cloud, verdienen sie natürlich gutes Geld. Noch schräger ist natürlich im Grunde Spotify. Ja, die haben noch nie einen Dollar verdient. Ja. Noch niemals. Und
sind so 25 Milliarden wert, Größenordnung. Ne?
Anscheinend. Und auf der anderen Seite, wer investiert etwas in eine Firma, die niemals etwas verdient und wo man eigentlich, außer wenn dieser Hype immer weitergeht und sich vielleicht dann doch zu einer Blase entwickelt, dann irgendwann mal zusammenkracht. Ne? Das sind so die interessanten Fragen, die man sich speziell, was so Firmen, die auf digitalen Ideen fußen, so Fragen, die man sich ständig stellt.
Okay, aber Sie gucken das mit einer gewissen auch Distanz an und einer gewissen leichten Verwunderung, höre ich da so raus?
Naja, eigentlich nicht, weil natürlich Börsen ganz oft von Hoffnungen leben, von Ideen, von der Annahme, dass sich irgendwas großartig entwickelt. Aber auch wenn Sie sowas Nachvollziehbares nehmen, wie jetzt in der Corona-Krise, die größte Hersteller von Atemschutz, von Atemgeräten ist Trägerwerk in Lübeck, die natürlich zwangsläufig sofort ihren Börsenkurs in der Krise fast verdoppelt haben, wo es dann aber auch so läuft, dass innerhalb eines Tages der Kurs dann wieder für um 10% und mehr zusammenbricht. Das sind natürlich alles interessante Dinge, wo Sie schon merken, dass der Hebel, dass die Hebel so groß sind, dass das fast nichts mehr mit der dahinterstehenden, gesunden Geschäftsentwicklung zu tun haben kann.
Machen Sie solche Investments selber oder gibt es da ein Team, das sozusagen Ihnen da hilft?
Also ich mache relativ viel selber, habe aber auch noch eine, also so klassische Leute aus einer Bank.
Family
die,
Office.
Die mit, nee, das nicht. Also einfach ganz, ganz normale Bank, die sich darum kümmern. Aber ich bin da tatsächlich in der Lage, mitzureden.
Okay. Aber generell so Sorgen um die deutsche Wirtschaft, da gibt es ja jetzt, vor der Corona-Krise gab es das ja auch schon, jetzt vielleicht noch mehr, aber so die Frage, verlieren wir den Anschluss in diesen digitalen Zeiten?
Also klar, die deutsche Wirtschaft ist natürlich klassisch immer Stahl gewesen und Auto beispielsweise, Chemie natürlich auch. Also wie insbesondere der Paradigmenwechsel in der Autoindustrie und was die ganzen Zulieferer angeht, die da mit dranhängen, wie das bewältigt wird, ist natürlich durchaus eine interessante Frage. So wie Sie umgekehrt ja bei Tesla gesehen haben, dass die auch wahnsinnige Schwankungen hinter sich haben. Die haben ja Produktionsprobleme gehabt bis zum geht nicht mehr. Und dann sollte dieses kleine Volumenmodell rauskommen. Das haben sie irgendwie überhaupt nicht auf die Reihe gekriegt. Und dann sehen Sie die Prozesse bei VW, bei BMW, bei Daimler-Benz. Sind diese Dinosaurier, sind die wirklich diese Supertanker, sind die in der Lage, so umzusteuern, dass sie dann mit derselben Macht im Grunde auch das Auto der Zukunft oder die Mobilität der Zukunft bauen und sichern können? Klar, die Fragen finde ich schon interessant.
Haben Sie
eine Antwort, wie es werden wird, habe ich nicht.
Haben Sie mal welche von den Machern kennengelernt, also auf irgendwelchen Empfängen oder Sendungen, Elon Musk oder Bezos oder sonst wen?
Nein, die mit Bill Gates hatte ich ein paar Mal zu tun und kenne tatsächlich einen Großteil der DAX-Vorstände, also der Vorstandsvorsitzenden oder der Sprecher der Unternehmen, die kenne ich ganz gut.
Private Kontakte oder auch?
Sowohl als auch.
Okay, okay. Und Bill Gates, der ist ja nach wie vor, hat ja sogar die Corona-Geschichte mehr oder weniger vorhergesagt, schon vor ein paar Jahren. Also, das war beeindruckend?
Och, eigentlich gar nicht so. Er ist im persönlichen Gespräch relativ scheu. Was ihn wahnsinnig langweilt, war zumindest jahrelang, wenn er als der reichste Mensch der Welt angesprochen wurde. Das ist natürlich immer eine öde Frage. Und die Tatsache, dass er sich mit der Stiftung im Grunde auf ganz andere Dinge gestürzt hat, nämlich zum Beispiel irgendwelche Krankheiten, ansteckende Krankheiten in der Welt zu tilgen und auszurotten, ist ja ausgerechnet heute natürlich super interessant, war es aber auch schon die letzten Jahre. Wenn er sich auch ganz gezielt bestimmte Länder vorgenommen hat, Was ich bei der Stiftung von Bill Gates hochinteressant finde, ist, dass da ganz kühl gerechnet wird, mit welchen Geldern, die wir wo gezielt einsetzen, können wir den größten Effekt erzielen und gar nicht so diese Mitleidsnummer, ach die armen Kinder und da müssen wir jetzt mal ein paar Brote hinschicken, dass da gar nicht so an die Sache rangegangen wird, sondern Philanthropie unternehmerisch verstanden wird. Und das finde ich interessant.
Ihr seid ja hoffentlich alle am 7. und 8. Mai beim OMR-Festival in Hamburg mit dabei. Das freut dann nicht nur mich, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen von Audi. Denn unser Partner Audi bietet dort die Möglichkeit, Audi und vor allen Dingen Elektromobilität zu erleben oder zu erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr könnt dort den Audi Q6 e-tron, der Mitte März erst seine Weltpremiere gefeiert hat, dort kennenlernen. Ihr könnt Probefahrten machen, verschiedensten vollelektrischen Modellen wie dem Audi Q4 e-tron. All die Fahrzeuge sind vor Ort. Um das zu machen, benötigt ihr noch nicht mal, ganz leise, ein Ticket fürs Festival. Ihr könnt einfach unter audi.de/omr schon vorab eine Probefahrt reservieren oder wenn ihr ein Ticket habt, dann könnt ihr zum Audi-Stand kommen in die Halle A4 und dort eine Probefahrt ausmachen. Jedenfalls kombiniert gerne eure Reise zum Festival nach Hamburg mit dem Erleben von Vorsprung durch Technik. Zurück zum Podcast.
Ich meine, sie sind ja auch sehr, das kann man ja wirklich auch mal drüber sprechen, sehr sozusagen philanthropisch engagiert. In derselben Richtung oder inspiriert davon? Oder?
Nein, bei mir ist es tatsächlich das Gießkannenprinzip. Ich habe vor fast 20 Jahren habe ich eine Stiftung gegründet und habe sehr viel Geld da reingesteckt, um einen Stock zu generieren, um aus den Erträgen dann entsprechend gemeinnützig tätig sein zu können. Und da gehe ich tatsächlich relativ unstrukturiert vor, immer wenn mir irgendetwas begegnet, was ich dann für förderungswürdig halte oder wo Not besonders groß ist, kümmere ich mich dann. Wobei das dann dazu führt, dass dann 100 andere auch ankommen und man ist dann frustriert, weil man nur in einem von 100 Fällen hat entsprechend helfen können. Aber da habe ich zum Beispiel auch die Geldanlage im Wesentlichen alleine gemacht und habe recht ordentliche Erträge da rausgeholt. Im Moment ist es schwieriger, weil ich immer nur die Erträge aus diesem Vermögen nutzen darf, um was zu unternehmen.
Okay, und gibt es irgendwas Besonderes, was man sozusagen Namhaftes nennen kann, wo Sie sagen, da habe ich mich engagiert, das ist mir bedeutsam?
Ja, das sind viele Sachen, die hier mit dem Denkmalschutz in der Potsdamer Umgebung zu tun haben, aber hat auch ganz viel mit sozialen Projekten zu tun, die halt der eine braucht 5.000, der andere 10.000, der andere nur 1.000 und ja, da gibt es, ja, das sind Hunderte von Projekten, die da inzwischen zusammengekommen sind.
Nochmal so zurück ein bisschen zum Business. Sie sagten gerade, Sie kennen auch die DAX-Vorstände und natürlich haben Sie jetzt viele Leute sozusagen kommen und gehen sehen in verschiedenen Jobs. Gab es denn deutsche Unternehmer oder auch sagen wir mal, Vorstände vielleicht, die Sie besonders beeindruckt haben? Jetzt einen Hopp oder einen Heiner oder einen Hoeneß auf der Sportecke oder in der Dicke, weiß ich nicht, irgendwelche Menschen, wo Sie sagten, wow, das erschien mir schon nochmal eine ganz andere Liga von dem, was der leisten kann, so wirtschaftlich?
Ja, also mit Hoeneß hat es immer Spaß gemacht, sich speziell über wirtschaftliche Dinge zu unterhalten. Der wusste gut Bescheid und hat ja auch mit dem FC Bayern ein super Unternehmen dahingestellt. Wir haben uns zwischendrin auch gezofft und verkracht, aber das war tatsächlich immer, das hat Spaß gemacht und das war fruchtbar. Natürlich fehlt mir am Ende so der ganz große Durchblick, also ich habe zum Beispiel einen Edzard Reuter, der früher mal Daimler-Benz-Chef war, mit dem ich mich öfter auch ausgetauscht, fand den sehr beeindruckend. Ob er tatsächlich der war, der Mercedes vernünftig in die Zukunft geführt hat, rückblickend schwierig zu sagen. Bei Schremp, der dann später kam, war es im Grunde genauso. Dessen Nachfolger auch, guter Typ, der dann mit Sneakers und seinem Bart.
Der Kollege Zetsche, ja.
Zetsche aufgetreten ist, dem bin ich auch mal gut ausgekommen. Aber die jeweiligen Nachfolger deuten ja dann immer vorsichtig an, dass sie doch da schwere Lasten übernommen hätten und man jetzt erstmal wieder alles restrukturieren müsse. Insofern fehlt mir da auch der letzte Durchblick, wer da nun wirklich genial gewesen ist und wer vielleicht eher nicht so.
Und bei Ihrem Haupt sozusagen Partnerunternehmen, am Ende ist es ja Bertelsmann, also RTL ist ja Teil von Bertelsmann, da haben ja auch schon einige, Kollege Mittelhoff mal angefangen, mittlerweile
Thomas Rabe. Ja, mit Mittelhoff habe ich öfter zu tun gehabt, habe mich mit ihm gut verstanden, auch immer mit Liz Mohn. Das war natürlich interessant, gerade bei Mittelhoff war es natürlich super interessant zu beobachten, wie sich das Ganze entwickelt hat. Auch im Nachhinein nachzulesen, hat er selber geschrieben, welche Fehler er gemacht hat und wie abgehoben er vielleicht zum Teil da gewesen ist. Ich weiß nicht, ob man das zum Teil sein muss, um sich da auch durchzusetzen. Ich meine, Mittelhoff hat ja Bertelsmann wahnsinnig viel Geld eingebracht, ja, indem sie damals
AOL verkauft.
AOL, wo Bertelsmann ja entgegen dem Rat von Mittelhoff nur ganz wenig hatte. Ja. Mittelhoff hat ja gesagt, ihr müsst bei AOL riesig einsteigen. Dann haben sie nur, ich glaube, 5% hatten sie dann nur. Und das ist ja, glaube ich, für so viel Geld wieder verkauft worden, wie der Bertelsmann-Gewinn insgesamt seit dem Zweiten Weltkrieg war. Also insofern hat er den Verlag natürlich schon richtig auch nach vorne gebracht. Aber so gelingen Biografien und manche brechen dann, manche überdrehen manche Dinge, andere haben wieder Glück, sich rechtzeitig aus irgendwelchen Entwicklungen wieder rauszuziehen. Das ist schon eine sehr bunte Welt.
Okay, aber so, sagen wir, Thomas Rabe, einen regelmäßigen Kontakt gibt es wahrscheinlich dann gar nicht unbedingt.
Ja, den sehe ich so ein, zweimal im Jahr und dann, ich meine, der geht dann mit mir auch nicht die letzten Bilanzzahlen von Bertelsmann.
Und die KKA-Leute, haben die denn, also sozusagen, das ist ja der Fred Kogel, ist ja der das Geld sozusagen bekommen hat, aber die Geldgeber selber, also die Manager dort, ich glaube Philipp Freise heißt der Europachef, haben Sie mit denen dann auch sowieso?
Da habe ich mit manchen Kontakt gehabt, durchaus auch während der Verhandlungen. Interessant zu sehen, wahnsinnig jung, diese Leute, zum Teil noch keine 30 Jahre alt. Super Bildung hinter sich, Harvard-Abschlüsse etc. Und die sitzen einem dann gegenüber und man staunt, was die alles auf dem Schirm haben, wie gewieft die auch taktieren können, wie die Emotionen völlig ausblenden können in so einem Prozess, wo man, wenn man an sich selber denkt, wie man mit 27, 28 Jahren ja durchaus auch, war ich schon relativ berufserfahren, weil ich mit 20 eben angefangen habe. Aber dass man sich da sagt, Donnerwetter, also die, entweder haben die eine gute Fassade aufgebaut oder da ist wirklich Substanz dahinter.
Das ist ja auch eine der Kolleginnen, sitzt jetzt auch bei Springer, glaube ich, im Aufsichtsrat sogar, ne? Also eine ganz junge Frau mit Anfang 30 sitzt Aufsichtsrat bei Springer oder so.
Ja, also das sind wirklich interessante Biografien, die sie ja ohnehin auch immer sehen bei den ganzen Consulting-Firmen. Ja. Die ja liebend gerne 24, 25-Jährige möglichst mit Promotion unter Vertrag nehmen. Und dann sollen die mal 100 Stunden die Woche arbeiten, mehrere Jahre, verdienen natürlich richtig gutes Geld. Und ja, mit 40 sind dann die seltensten, sind dann die wenigsten da noch an Deck.
Nochmal ganz kurz, bevor wir das Thema dann wirklich abschließen. Ob Sie nun an die Vision glauben von KKA, das ist schwierig zu sagen, also Sie haben den ja jedenfalls die Firma verkauft, aber glauben Sie denn, dass sowas wie Netflix und jetzt Disney Plus und so, dass das die Zukunft des Fernsehens ist?
Kann ich ganz schwer sagen. Man muss ja sehen, natürlich wollen die Leute immer unterhalten werden, natürlich werden sie immer irgendetwas anschauen, irgendetwas anhören, aber wie schnell sie entweder irgendwelcher Plattformen überdrüssig werden, das vermag ich nicht zu sagen. Im Moment sehen Sie ja auch in der Corona-Krise einen wahnsinnigen Rollback in Richtung ARD, ZDF, öffentlich-rechtlich, Illner, Will, Plasberg, Tagesschau, Heute, Heute-Journal, Klaus Kleber. Also da merkt man auf einmal, hey, es wird irgendwie eng. Warum lauft ihr denn dahin? Warum informiert ihr euch nicht über Facebook oder Instagram, wie denn die Dinge so laufen? Woran ich tatsächlich nicht mehr glaube, ist an eine Wahnsinnsrenaissance des gedruckten Wortes. Also ich merke, wie, also zum Beispiel meine Töchter zwischen 20 und 30, da ist eine richtige Hemmschwelle, was Gedrucktes überhaupt anzufassen und von der Haptik her mit den Umständlichkeiten eines Umblätterns und irgendwo Hinlegens und irgendwo Herholens und irgendwo liegen gelassen Habens, damit zurechtzukommen, sondern da sind die Benutzeroberflächen eindeutig digital und deswegen wird es schwierig werden. Bücher verkaufen sich ja interessanterweise immer noch ganz gut. Inwiefern sie dann tatsächlich auch gelesen werden, ist wieder eine andere Frage.
Podcast? Hören Sie ab und zu Podcasts?
Ja, höre ich zuweilen. Das ist ja das, was man früher Interview nannte. Im Wesentlichen oder manchmal zumindest. Ja, mache ich schon, vor allen Dingen auf längeren Autofahrten.
Wie viele Podcast-Angebote hatten Sie schon?
Unzählige. Also ich soll jede Woche soll ich so... Ja, 3 bis 5 Podcast-Bitten nachkommen. So viel habe ich gar nicht zu erzählen.
Aber auch eigene Formate zu starten?
Ja, gab es auch die Möglichkeit, gab es mal so eine Idee, dass wir uns mit 4, 5 Fernsehnasen zusammentun und uns praktisch immer Briefe schreiben. Also wir erzählen irgendwas und der jeweils Nächste reagiert dann darauf. Und darauf reagiert dann wieder der Nächste, bis es dann, weiß ich nicht, okay, nach 4 oder 5 Wochen wieder bei uns ankommt. Aber ich scheue so ein bisschen die festen Verpflichtungen, also dass ich weiß, oh, jetzt kommt wieder Mittwoch und ich muss mir irgendwas einfallen lassen, so wie ich früher auch immer Kolumnen abgelehnt habe. Also wenn ich wusste, oh, jeden Dienstag erscheint von mir und jetzt ist es aber schon Sonntagnachmittag und bis Montag früh muss ich es abgegeben haben, diesen Druck, den kann ich beim Fernsehen, was regelmäßige Sendungen angeht, gut aushalten, aber bei allem, was so daneben liegt, nicht so gut.
Okay. Vielleicht noch ein Wort, weil wir jetzt die Corona-Krise ja gerade haben. Sie hatten ja zumindest spontan versucht, mit den Kollegen Gottschalk und Pocher dieses Quarantäne-WG-Ding zu machen. Und 5 Millionen Leute haben, glaube ich, geguckt.
Nein. Da haben wir am Anfang haben mal 3,3 Millionen Leute geguckt und dann ist das sofort zusammengefallen. Das muss man ganz einfach und ehrlich konstatieren. Die Sendung brauchte zu dem Zeitpunkt niemand. Das war gerade der wirklich ernste Ausbruch der Corona-Krise in Deutschland. Da war das Land zweigeteilt. Die einen wollten ausschließlich Hard Facts zu dem Thema haben. Und das hat zu den Wahnsinnseinschaltquoten bei den Öffentlich-Rechtlichen geführt. Und die anderen wollten weg von dieser Krise und wollten 100% unterhalten werden. Beispiel, wir haben dann Masked Singer geguckt. Und das, was wir dazwischen gemacht haben, dieses Zwischending aus, wir sind auch in Quarantäne, wir haben auch kein Klopapier im Supermarkt bekommen, etc. Und gleichzeitig selber von unserer eigenen Befindlichkeit zu erzählen, diese Mittellage hat tatsächlich keinen Menschen interessiert. Das haben wir sehr schnell gemerkt. Und haben sehr schnell wir uns an den Sender gewandt und haben gesagt, wir glauben, dass das nicht zielführend ist und dass wir dieses Projekt lieber früher als später einstellen sollten. Finde ich immer sehr gut, wenn man etwas wagt, wenn man was Neues probiert, wenn man es anfängt und wenn man merkt, dass selbst mit bestimmten Verbesserungen das Projekt nicht zu retten ist, dann auch sehr schnell davon Abstand nimmt. Das Schwierigste war übrigens tatsächlich, wir waren die Quarantäne-WG. Wenn Sie in der WG sind, sitzen Sie an einem Tisch, der eine unterbricht den anderen, ein Wort gibt schnell das andere. Dadurch, dass jeder vor seinem Laptop saß, hatten Sie immer diese 3 Sekunden Verzögerung. Das heißt, Sie haben immer den anderen ausreden lassen. Dann fingen die 2 anderen sofort gleichzeitig an. Dann haben Sie es mit Verzögerung gehört. Thomas, bitte du. Nee, Günther, bitte sag du. Das hatte was wahnsinnig Zähes, Träges an sich und entsprach so überhaupt nicht einem lebendigen Hin- und Her-Gedankenaustausch am Küchentisch einer WG.
Aber es ist trotzdem interessant, dass es so schnell ging. Also ich meine, man hat das Gefühl von außen, ich bin jetzt kein Fernsehexperte, aber das Fernsehen sehr lange in Zyklen denkt und lange produziert, überlegt, bis das Programm geändert wird und da neue Situation.
Das war
und
gut.
Ruckzuck mit großen Namen so ein Ding.
Ja, das war auch toll, dass RTL da auch sofort mitgezogen hat. Die Idee wurde bei uns, sage ich mal, noch in der Firma entwickelt. Die Leute wollten es nicht. Und das finde ich dann auch gut, dass man darauf schnell reagiert. Die Zyklen sind heute ja ganz andere. Früher haben sie Jahresverträge mit oder 3 Jahresverträge geschlossen und dann mussten sie die Sendungen abnehmen als Sender. Heute wird auch fast nichts mehr pilotiert. Früher wurde mal eine komplette Show aufgezeichnet und dann haben sich alle Leute die angeguckt hinter den Kulissen und haben gesagt, ja, können wir damit auf Sendung gehen? Und dann wurde die erst produziert. Heute ist dafür gar kein Geld mehr da, sondern sofort auf den Sender. Und wenn es im Grunde auf Anhieb nicht funktioniert, ist es weg. Das ist schade, weil es natürlich viele Beispiele gibt von Sendungen, die am Anfang nicht funktioniert haben und dann durch die Decke gegangen sind. GZSZ ist zum Beispiel, hat am Anfang nicht doll funktioniert. Wer wird Millionär? Erste Sendung, schlechte Quote. Zweite Sendung, ganz schlechte Quote. Dritte Sendung, wieder schlechte Quote. Und erst in der vierten Sendung eine richtig gute Quote. Wenn sie da nach 3 Sendungen aufgegeben hätten, wäre das Format praktisch nie auf den Sender gekommen.
Okay. Also am Ende ist ja auch Wer wird Millionär zumindest das, was die letzten Jahre lang sehr stark geprägt hat. Gibt es trotzdem sowas, was, also wenn man diese Marke Günther Jauch verstehen will, wie sie da auftreten bei Wer wird Millionär über Jahre, das hat ja, folgt ja gewissen Logiken. Also sind übrigens auch der erste Gast im Podcast, den ich sieze, aber ich habe gelesen, sie siezen immer Leute, außer Thomas Gottschalk und Kinder. Ja. Und deswegen hätte ich mich auch nie getraut, aufs Du zu, wollte ich auch gar nicht. Ist ja besonders. Also das ist ja offensichtlich ein Markencharakteristikum von Ihnen. Auch dieses, sagen wir mal, Sie sind jetzt 64, sagten Sie gerade, und trotzdem der Eindruck auch jetzt in der persönlichen Begegnung ist ja total irgendwie so jugendlich, so eine gewisse Skepsis gegenüber der Welt, aber auch eine Offenheit. Gibt es so Sachen, wo sich bewusst überlegen, das sind meine Markenwerte oder Charakteristiken?
Nein, ich habe auch nie irgendeinen Berater gehabt. Ich habe auch nie in meinem Leben einen Manager gehabt. Ich habe auch nie sowas gehabt wie, wenden Sie sich an mein Büro. Sondern ich habe das alles immer selbst gestrickt gemacht. Ich weiß, dass das Old Economy ist und dass man sowas heute nicht mehr macht. Jeder Influencer mit mehr als 3000 Followern hat heute schon acht Manager, die sich um ihn kümmern und drei Maskenmäuse und 5 Pressesprecher. Und das habe ich alles nicht. Das hat mir einerseits sehr viel Arbeit erspart. Auf der anderen Seite, wenn Sie sich natürlich um jeden Mumpitz kümmern, wird es irgendwann auch lästig und kostet dann natürlich auch Zeit. Aber insgesamt bin ich mit dieser wirklich seltsamen, auch altmodischen Attitüde, die ich heute im Grunde keinem mehr so richtig empfehlen kann, bin ich aber persönlich ganz, ganz gut gefahren. Ich habe damit letztlich dann immer die Kontrolle behalten und.
Aber Sie haben auch so diese Art, trotzdem zu sein, also dieses Sie zum Beispiel, das ist ja auch fast, das ist ja auch untypisch für die Zeit eigentlich. Da wird ja alles geduzt, ich mache selber auch, aber ja, Sie nicht.
Ja, ich mache es nicht, weil ich diese Unterscheidung, diese Differenzierung, dass man zu Menschen eine Nähe aufbauen kann oder eine Nähe hat, wenn man sie duzt und aber eine Distanz zeigen kann, wenn man sie sieht, ohne dass das ja eine Abwertung ist oder negativ gemeint ist. Ich finde das eigentlich ganz schön, dass es im Deutschen diese Differenzierungsmöglichkeiten gibt, die ja im Englischen so nicht möglich ist. Und da habe ich mich irgendwie dran gewöhnt, dass.
Also Sie machen alles aus dem Bauch heraus. Also wenn man das so hört, das ist das alles so.
Ich mache es aus dem Bauch. Es ist keine Strategie. Also ich bin niemals so strategisch vorgegangen. Also wenn wir jetzt da nochmal 2 Posts, das sollte man aber am Freitagnachmittag machen, wenn die Leute nach Hause kommen und dann vielleicht am Sonntagabend nochmal nachstoßen. Also diese ganzen Überlegungen sind mir relativ fremd.
Okay. Prüfen Sie, was mit Ihrem Namen so passiert. Ich habe gesehen, in Hamburg auf dem Kiez gibt es eine Kneipe, die heißt Günther Jauch.
Ja, das weiß ich, weil weil ich Verwandte in Hamburg habe, die mir gesagt haben, es muss wohl eine Absturzkneipe sein.
Ja, absolut.
Also, das ist schon ist völlig. Waren Sie mal drin?
Ja, absolut. Also oh, ja. Da gibt es schon ja. richtig viel, so die üblichen kurzen und das ist
ja.
und, nicht so heitert.
Und ich wollte dann mal, wir haben mal einen Familienausflug dahin gemacht und dann wollte ich sozusagen alle überraschen und dann wollten wir da hingehen und genau da hatte die Kneipe zu. Was echt schade war, da stand ich da vor verschlossener Tür und dann habe ich gedacht, ja, das müssen wir dann mal nachholen. Ich glaube, abgefahren ist nur noch der goldene Handschuh.
Genau, genau. Aber es ist so, schon ein bisschen so Verwandtschaft. Also es ist schon so ähnlich. Das ist auch die ähnliche Lage da. Ja. Aber das machen die einfach, ich glaube, das ist deswegen möglich, weil der Betreiber heißt wirklich auch, glaube ich, Günter Jauch. Und deswegen dachte er das, ne?
Ja, 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 ja. Gar kein Problem. Das fand ich auch immer prima und ich muss da mal vorbeischauen.
Gab es denn noch andere Sachen, die mit Ihrem Namen passiert sind, wo Sie sagten, das ist nicht so prima oder das ist krass?
Ja, es wird natürlich...
Bitcoin haben wir schon gehört.
Ja, Bitcoin ist sicherlich bitter, aber es wird immer wieder mal versucht, dass ich mich irgendwo geäußert hätte oder dass ich irgendein Produkt besonders gut gefunden hätte. Und dann versucht man mich einfach so werbemäßig zu nutzen, was tatsächlich böse enden kann. Also es ist tatsächlich so, dass es die Marke Günter Jauch juristisch gesehen gibt. Das heißt, wenn jemand sich dieser Marke irgendwie bedient, kann man juristisch dagegen vorgehen, das prüfen lassen, bis hin auch zu sehr bitterem Schadensersatz kann sich das rächen. Also man sollte vorsichtig sein, wenn man versucht, irgendwie meinen Namen für kommerzielle Zwecke zu nutzen. Das könnte teuer werden.
Okay. Wie lange, also die typische Frage jetzt ein bisschen zum Schluss.
Wollen Sie das noch machen?
Ja, klar, die Frage muss ja kommen. Und was kommt dann?
Ja, was am Ende eines Lebens kommt, ist ja, glaube ich, den meisten klar.
Ja, 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 leider.
Aber ich habe da tatsächlich keine große Planung. Das Einzige, was ich tatsächlich so immer mehr zum Kompass meines Lebens mache, ist, dass ich mir überlege, wozu habe ich Lust? Was macht mir Freude und mich nicht mehr so gerne in die Pflicht nehmen lasse, also dass ich irgendwelche Dinge mache, zu denen ich eigentlich nicht mehr so eine riesige Lust habe. Wie lange das noch geht, weiß ich nicht. Hängt als erstes sicherlich von der körperlichen und geistigen Gesundheit ab. Ich werde sicherlich nicht jünger. Auf der anderen Seite halten sich die Zipperlein so in überschaubaren Grenzen und ja, wann ich zum Beispiel mit Wer wird Millionär aufhöre, das weiß ich nicht. Das habe ich mir aber auch sehr schön offen gehalten, weil ich keinen Vertrag mit RTL habe. Nur einen Handschlagvertrag. Und jedes Jahr committen wir uns einfach wieder neu, indem wir uns da in die Augen blicken und sagen, machen wir es weiter. Möchte es der Sender? Ja. Möchten Sie Zuschauer? Ja. Möchte ich es? Ja. Nur dann machen wir es einfach weiter.
Aber also, ja, Wer wird Millionär, das ist für Sie dann aber schon auch wirtschaftlich wäre es alles nicht mehr nötig, aber trotzdem, wenn man das Geld spenden würde, wäre es, also es wäre ja, ist ja schon eine größere Summe. So ein Abend mit Günter Jauch, der kostet der RTL schon eine siebenstellige Summe, nehme ich an.
Ich weiß nicht, was die Sendung RTL insgesamt kostet. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass das für RTL die letzten gut 20 Jahre ein nicht nur Erfolg beim Publikum erfolgreich ist, sondern auch ein sehr lukratives Programm.
Das ist eine typische Günter Jauch-Formulierung. Ich bin sehr zuversichtlich, dass es so gewesen ist. Das ist echt unfassbar. Was ist denn mit dem Thema Politik? Ich meine, Sie sind jetzt, wir haben ja gerade darüber gesprochen, extrem glaubwürdig, extrem verknüpft und vernetzt und verbunden, erfahren. Wäre das nicht nochmal ein Thema, wo man sagt, da muss ich mich irgendwie engagieren?
Ja, da haben viele gesagt, lass dich doch mal aufstellen oder guck doch mal, ob du hier in der Kommune irgendwas machen kannst oder auch überregional. Unser politisches System in Deutschland ist ja darauf angelegt, dass sie dann sich einer Partei nicht nur zugehörig fühlen sollten, sondern eben dann auch Mitglied sein sollten. Damit habe ich tatsächlich ein Problem. Ich sehe für mich keine Partei, zu der ich mit fliegenden Fahnen überlaufen könnte, weil sie, sagen wir mal, 90% meiner politischen, menschlichen, wirtschaftlichen Vorstellungen entspricht. Die gibt es schlichtweg nicht. Und ich glaube dann, mich dann so einer Stallorder zu unterwerfen und aus Rücksicht auf irgendwelche Delegierten und Kollegen und Menschen in der Partei, die für mich wichtig sind und der Arbeitnehmerflügel und denken Sie bitte auch an die kirchlich Engagierten, so diesen mühsamen Weg zu gehen, das ist, glaube ich, für mich schwer vorstellbar, weil ich tatsächlich ungeduldig bin, sehr oft ungeduldig bin und dann es ganz schwer ist, mit mir auch Kompromisse zu machen. Und deswegen würde ich mich da, glaube ich, unwohl fühlen. Ich würde irgendwann sagen, Leute, lasst mich damit in Ruhe, ich bin da draußen. Und das hat ja dann am Ende alle frustriert, die Wähler, die Partei, mich selber. Und insofern sind alle Dinge, wo man wahnsinnig kompromissfähig und kompromissbereit sein muss, die sind für mich schwierig.
Wie muss man sich jetzt die nächsten Tage während des Shutdowns im Leben des Günther Jauch vorstellen? Also es gibt ja jetzt auch wenig Möglichkeiten, so richtig klassisch zu arbeiten. Auch jetzt schon, also wirklich jetzt Netflix-Abo schon abgeschlossen?
Oder nein.
Haben Sie immer nach wie vor nicht?
Doch. Das hab ich da, aber
Disney-Plus-Abo, alles durch?
Ich nutze das tatsächlich relativ wenig, aber ich habe so viel aufzuarbeiten, so viel zu sortieren, so viel in Ordnung zu bringen, dass mir wirklich keine einzige Sekunde langweilig ist. Was ich im Moment tatsächlich sogar genieße, ist, dass ich nicht dauernd hin und her fahren oder fliegen muss, sondern dass ich zu Hause sein kann. Ich bin gerne zu Hause. Ich habe
jeder Tag Sonntag quasi.
Ja, gar nicht mal.
Oder Samstag,
wie immer. Ich bringe schon auch eine Struktur in meine Tage, aber ich habe wirklich genug zu tun. Alles, was mal liegen geblieben ist, was Sie sortieren müssen, das Auto, was in irgendeiner Garage steht, was schon seit 2 Jahren nicht mehr angesprungen ist, wo man sich mal drum kümmern muss. Also diese ganzen Dinge, so wie ja andere Leute jetzt die Baumärkte fluten, um zu Hause alles in Ordnung zu bringen, so ist es bei mir auch mit vielen Dingen. Auch mal was zu lesen, was länger da liegt. Ich bin dann immer so einer, der alles auf einen Haufen legt, was man unbedingt nochmal lesen möchte. Und wenn der dann 1,40 Meter erreicht hat, bin ich frustriert und schmeiß die Hefte wieder weg. Aber das ist das, wozu ich jetzt Zeit habe und was ich eigentlich auch genieße.
Okay. Alles klar. Vielen, vielen Dank, dass wir dazwischen sprechen konnten, dass wir vorbeikommen durften. Ich glaube, der zweite Podcast, ich habe nur einen gefunden beim Feinschmecker, den gab es schon von Ihnen, ne?
Das kann sein.
Also ja. Ich habe geguckt, wo waren Sie schon im Podcast, wo hätte ich was hören können vorab, aber so viel gab's
ja nicht. Ja, stimmt. Ja, ich bin da auch da ein bisschen zurückhaltend.
Vielen, vielen Dank, dass es möglich war und
gerne.
Ja, gute Gesundheit. Ciao, ciao.
Dankeschön.
Wer hier häufiger Geschäftsreisen macht, machen muss und zum Beispiel auch Hotels selber von unterwegs buchen können möchte, größtmögliche Flexibilität schätzt und gerne seine Dinge digital regelt, na, wer könnte da nicht gemeint sein? Der sollte unseren neuen Partner, unseren neuen Family-Partner HRS kennenlernen. Ich freue mich natürlich immer über neue sogenannte Family-Partner bei uns hier im OMR-Universum. Es gibt eine Menge Verbundenheit und Austausch und man kann zum Beispiel ganz konkret HRS erleben. Am 7. und 8. Mai rund um unser Festival gibt es eine eigene Buchungsseite für Unterkünfte von HRS. hrs.de/omr. Dort findet ihr Unterkünfte natürlich in Hamburg, aber auch zusätzlich solche, die im Umland sind und von denen aus man sehr schnell mit Regionalzügen oder dem Auto doch in der Messe Hamburg sein könnte. Häufig sind dort die Preise nochmal viel angenehmer als bei den großen Stadthotels während des Festivals. Übrigens, unabhängig davon, wo ihr schlaft, solange ihr über HRS bucht, kompensiert HRS alle CO2-Emissionen, die aus den Buchungen und Übernachtungen im Rahmen des Festivals entstehen. Also, was die Zimmer betrifft, first come, first serve, hrs.de/omr.
Zurück zum Podcast.